Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Wenn ihr die Folge am heutigen Tag des Erscheinens hört, dann wundert ihr euch vielleicht, es ist doch gar nicht Montag, es ist Mittwoch, der 3. Juni. Wenn ihr aber echte Fahrradenthusiasten seid, dann wisst ihr, heute ist Weltfahrradtag. Happy World Bicycle Day, also an euch alle. Und ja, das wollen wir uns mal zum Anlass nehmen, um über ein Thema zu sprechen, was vielleicht vom klassischen Rennradfahren ein bisschen weiter weg ist, was aber trotzdem ja eine sehr große Bedeutung hat, nämlich über die Initiative World Bicycle Relief. Und dazu begrüße ich Lena Kleine-Kalmer bei uns im Podcast. Hallo Lena.
Hallo zusammen, ich freue mich hier zu sein.
Lena, du bist Teil des Teams von World Bicycle Relief. Das haben viele vielleicht schon mal gehört. Magst du mal ganz, high level sagen, was ist diese Initiative und was ist eure Mission?
Ja, ich bin Teil des World Bicycle Relief Teams in Deutschland. Haben wir ein kleines Fundraising-Team. Aber es ist eine globale Organisation mit Büros auf allen Kontinenten tatsächlich. Eine internationale Hilfsorganisation mit einem sozialunternehmerischen Ansatz. Und wir arbeiten mit Fahrrädern, die Menschen mobilisieren in ländlichen, in strukturschwachen Gegenden, vor allen Dingen in Subsahara-Afrika. Dafür haben wir eigens ein Fahrrad entwickelt, das Buffalo-Fahrrad. Und das wird dort in Programmen für Bildung, gesundheitliche Gesundheit und wirtschaftliche Entwicklung zu den Menschen gebracht, die sonst kaum andere Transportmöglichkeiten haben. Und das funktioniert einerseits über Spenden, die wir in unseren Fundraising-Ländern und Märkten einsammeln, aber auch über eine Shop-Struktur, die wir in den Ländern vor Ort aufbauen, wo Menschen oder auch andere Organisationen, Unternehmen die Räder kaufen können und dann einsetzen können. Das ist vielleicht so kurz, wie es geht, aber wir gehen ja noch weiter.
Ich wollte gerade sagen, ins Detail gehen wir noch ein. Ja. Ich muss sagen, und vielleicht geht es auch vielen anderen Hörern so, ich habe von der Initiative, ich würde sagen, vielleicht vor so 10, 12 Jahren mal gehört. Da gab es im Profi-Radsport das Team MTN Kubeka.
Oh ja.
Unter anderem Mark Cavendish ist für das Team gefahren, Gerald Ciolek ist dafür gefahren. Die haben auch Etappen bei der Tour de France gewonnen.
Ja.
Und das war ein südafrikanisches Team. Und die, also in dem Zusammenhang ist man vielleicht als Rennrad-Nerd auch schon mal über dieses World Bicycle Relief gestoßen. Dass es da eben ja der Radsport so diese Mission hat, oder auch die Fahrradwelt diese Mission hat, da eben ja Dinge zu verbessern und den Menschen vor Ort über das Fahrrad einfach ein besseres, gerechteres Leben zu ermöglichen.
Ja, das stimmt. World Bicycle Relief ist mittlerweile 20 Jahre alt. Wir haben gerade Jubiläum gefeiert. Und zu der Zeit, über die du sprichst, vor 12 Jahren ungefähr, waren World Bicycle Relief und Kubeka tatsächlich noch unter einem Dach zusammen und haben auch in Südafrika gearbeitet. Und Kubeka, also das Team, das Profiteam an sich, hat halt sehr viel Awareness dafür geschaffen, für unsere Arbeit. Ein paar Jahre später, nicht allzu lang danach, haben wir allerdings getrennte Wege eingeschlagen. Das hängt einfach damit zusammen, dass World Bicycle Relief sich entschieden hat, Südafrika nicht mehr als Programmland zu halten. Das hatte verschiedene Gründe, können wir gerne auch später nochmal drüber sprechen. Mhm. Wir sind mittlerweile in 7 anderen Programmländern aktiv.
Mhm. Ist es dann ausschließlich so in Afrika, ich benutze jetzt mal den Begriff Dritte Weltländer, oder seid ihr auch, ich könnte mir auch vorstellen, Südamerika, Asien, da gibt es ja auch Regionen, die wahrscheinlich von der klassischen Infrastruktur ein bisschen abgeschnitten sind und wo auch die man als Entwicklungsland bezeichnen kann.
Ja, es ist tatsächlich so, den Bedarf nach Mobilität und einfacher Fahrradmobilität als Lösung, den gibt es weltweit. Weltweit spricht die Weltbank davon, dass circa 1 Milliarde Menschen in, wir nennen das Mobilitätsarmut leben, das heißt weit entfernt von Infrastruktur, von öffentlichem Verkehr, teilweise tatsächlich einfach nur zu Fuß gehen können und Schulen, Märkte, öffentliche Institutionen erreichen können. Also den Bedarf gibt es sicher weltweit. Wir fokussieren uns in unserer Arbeit vor allen Dingen auf Subsahara-Afrika. Da sind 6 unserer Länderbüros und wir haben vor einigen Jahren ein Land in Südamerika dazu genommen, das ist Kolumbien, und haben dort im Norden von Kolumbien zur Grenze zu Venezuela Programme gestartet in der Region La Guajira, die tatsächlich ähnliche Bedingungen hat wie viele afrikanische ländliche Regionen. Mhm. Ja.
Wir wollen ja heute auch noch darüber sprechen, wie man diese Initiative vielleicht auch als Rennradfahrer unterstützen kann. Da wollen wir auch noch zu kommen. Vorab die Frage, wie bist du zu der Rolle gekommen? Wie bist du Teil von dem Team bei World Bicycle Relief geworden?
Ja, es war irgendwie ein ganz natürlicher Gang. Ich habe vor, lange ist es her, mehr als 12 Jahren, vor 13 Jahren habe ich meinen damaligen Job gekündigt und mir einen Lebenstraum verwirklicht mit meinem damaligen Partner zusammen. Und wir sind 1,5 Jahre auf Fahrradweltreise gegangen, hauptsächlich in Osteuropa und dann Zentral- und Südamerika, und haben diese ganze Tour als Fundraiser für World Bicycle Relief damals gemacht. Damals waren wir die ersten Europäer, die noch sehr amerikanisch geprägte Organisationen unterstützt haben. Also über unsere Social-Media-Kanäle, in Zusammenarbeit mit Sponsoren, für die wir Artikel geschrieben haben, Produkte getestet haben, haben wir einfach das Thema World Bicycle Relief und Mobilität in Afrika mit reingebracht und so Spenden gesammelt über die gesamte Zeit. Und als wir zurückkamen, hatte meine damalige Chefin, die Christina, gerade das deutsche Fundraising-Büro eröffnet und wir haben uns kennengelernt und sie brauchte Unterstützung. So ging das irgendwie von einem ins nächste und ja, ich war wirklich genau am richtigen Ort, einfach so diese Arbeit auch dann professionell weiterzuführen und das deutsche Fundraising-Büro und den europäischen Markt im Allgemeinen mit aufzubauen. Das war eine super spannende Zeit, sehr leidenschaftliches Arbeiten. Ja, genau. Und seitdem sind viele, viele, viele weitere RadfahrerInnen in die Supporter-Community gekommen, haben die verschiedensten Aktionen gemacht und Spenden gesammelt, um wirklich in so einer weltweiten Bewegung, in der wir mittlerweile unterwegs sind, dieses Thema voranzubringen.
Ich muss gestehen, ich bin jetzt in so Fundraising und Charity-Bike-Events selber nicht so, also ich habe da nicht so den Einblick, wie das genau funktioniert. Wie muss ich mir das vorstellen? Also du hast jetzt, ich sage jetzt einfach mal gesagt, ich fahre jetzt hier 3000 Kilometer durch Osteuropa. Ja. Wer sind dann die Leute, die da spenden? Also ich sag mal, wenn du jetzt da 3000 Kilometer fährst, dann läuft es dann so, dass zum Beispiel ich das mitbekomme und sage, ey, finde ich eine coole Aktion und für jeden Kilometer, den die Lena da fährt, gebe ich 10 Cent irgendwo hin? Oder wie?
Ja. Gibt, kann man genau so machen. Liegt natürlich bei jedem selbst, da Ansätze oder Modelle zu entwickeln, wie das besonders gut für einen selbst funktioniert. Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Es ist ganz... Ja, im Grunde genommen ganz einfach, dass wenn ich mich als Lena hinstelle und sage, hey, ich finde diese Initiative super und ich möchte echt mit Fahrrädern was anderes, mehr in der Welt bewirken als nur das, was es für mich bedeutet, sammle ich Spenden ein, entweder in Form von zum Beispiel Kilometerunterstützung, jetzt, das kann man auch wunderbar bei Rennen oder so machen, oder zu sagen, unterstützt mich mit dem, was ihr könnt, oder anstatt Geburtstagsgeschenke möchte ich Spenden sammeln, oder ich frage meinen Arbeitgeber, könntet ihr euch unter anderem vorstellen, das zu unterstützen. Es gibt natürlich für jede Spende eine Spendenquittung, deswegen ist es auch für Unternehmen interessant. Wir haben bei uns auf der Website die Möglichkeit für Supporter, dass sie sich eine eigene Spendenseite anlegen können. Das ist dann direkt mit unserem Spendenkonto verknüpft. Und so kann man das Ganze auch wunderbar digital machen und dann über Social Media pushen, Links teilen, seine eigene Geschichte, die eigene Motivation dort zum Beispiel aufschreiben, Videos mit verlinken oder was auch immer man für Materialien einbinden möchte. Und dann fragt man eigentlich sein Netzwerk, ob das jetzt die Freunde und Familie sind oder wenn ich ein gutes Business-Netzwerk habe, andere Kunden oder eben befreundete Unternehmen, was auch immer, einbinden und einfach um Unterstützung fragen. Und dann steht dahinter ein automatisierter Prozess, dass jeder, der online spendet, auch direkt eine Spendenquittung bekommt, das mit einreichen kann.
Stimmt, das
so funktioniert es in dem Bereich. Wir arbeiten natürlich auch zum Beispiel direkt mit Unternehmen zusammen in Unternehmenskooperationen. Wir arbeiten mit Stiftungen und anderen Dingen. Aber das ist jetzt vor allen Dingen der Bereich Fundraising, wir nennen das Peer-to-Peer-Fundraising. Das eigene Netzwerk aktivieren, deine Idee mit zu unterstützen. Mhm. Und es geht im Endeffekt natürlich ganz oft darum, das ist auch meine eigene Erfahrung, die Leute um dich herum, die finden toll, was du machst, weil sie dich auch toll finden oder weil sie irgendeine Beziehung zu dir haben. Ne? Du stehst dann für ein Thema ein, aber im Endeffekt spenden die Menschen auch, weil sie dich kennen, weil sie dir vertrauen, nicht unbedingt, weil sie die Organisation so gut kennen, sondern weil du da stehst und dich als Person, als Lena in meinem Fall, mich da hinstelle und sag, ich finde das gut, ich habe das recherchiert, ich stehe dahinter, bitte unterstützt mich in meinem Vorhaben und damit aber auch den größeren Zweck.
Ich habe tatsächlich jetzt noch gar nicht so an diese, du hast gerade so Geburtstagsgeschenk-Anlass gedacht. Man denkt irgendwie immer so, okay, da muss ich jetzt irgendwo Fahrrad fahren oder auch ein Fahrrad-Event veranstalten, aber es kann ja wirklich aus der Fahrradbubble rausgelöst. Also ich weiß nicht, wie oft.
Kann alles sein.
Also geht ja, glaube ich, auch vielen Menschen so, die sagen wie zu ihren Eltern, Partnerinnen, Partner, so, ich will gar nicht zum Geburtstag haben, weil ich eh nicht weiß, was ich haben will, beziehungsweise was ich haben will, kaufe ich mir eh selber. Mhm. Wenn ihr irgendwas Gutes tun wollt, dann spendet doch hier 5 Euro.
Ja, genau. Also da haben wir auch wirklich schon die schönsten Beispiele über die gesamte Zeit gehabt. Das sind auch nicht alles Fahrradfahrer. Ich meine, das Thema Fahrrad, das liegt nahe. Da ist so der natürliche Klick da. Aber wir haben viele Schulen, die uns zum Beispiel unterstützen. Oder ganze Dorfgemeinschaften, die bei ihren Dorffesten Bier ausschenken und das an uns schicken. Oder anstatt von Trauerkränzen bei einer Beerdigung wird gespendet. Also es gibt wirklich da alles ungefähr. Mhm. Von groß bis klein, von corporate bis nicht. Und da sind wir für alles offen. Aber das Thema Fahrrad liegt natürlich auf der Hand und wir haben, glaube ich, vor allen Dingen im privaten Spenderbereich sind die größte Fahrrad-Community einfach.
Da kommt die Werbekarawane.
Bevor wir mit der Podcast-Folge weitermachen, ein kurzer Hinweis von unserem Showpartner Join. Ihr kennt Join ja mittlerweile aus unserem Podcast. Das ist eine KI-basierte Trainings-App, die euch euren Trainingsplan für eure Saisonziele maßschneidert. Und die Workouts, die euch in Join vorgeschlagen werden, die könnt ihr mit eurem Garmin, eurem Wahoo, eurem Hammerhead-Radcomputer synchronisieren. Und da hat Join jetzt eine Erweiterung seiner Auto-Sync-Funktion vorgestellt. Und zwar, wenn ihr eine Einheit verändert, also ihr der App zum Beispiel sagt, oh, ich fühle mich heute nicht so gut, ich hätte lieber den leichteren Tag oder ich habe heute die Beine meines Lebens, ich will heute richtig hart Intervalle fahren, dann könnt ihr das ja in Join relativ einfach anpassen. Und dann wird das Ganze in Sekundenschnelle auch jetzt auf euer Gerät synchronisiert. Also ein bereits geplantes Training, wenn ihr das ändert, wird jetzt blitzschnell umgestellt. Ich finde das ziemlich cool, weil ich kenne es manchmal, ich stehe dann vor der Haustür, will irgendwie losfahren, will das Workout starten und dann ist das aber irgendwie doch nicht das, was ich jetzt eigentlich fahren wollte. Muss dann wieder hoch in die Wohnung, muss dann wieder alle Geräte im WLAN miteinander verbinden. Alles ein bisschen umständlich und mit der neuen Autosync-Funktion klappt das alles ein bisschen einfacher und ein bisschen geschmeidiger. Und jetzt weiter mit der Podcast-Folge. Das war die Werbekarawane. Doofe Frage, ab wie viel kann man spenden? Gibt es einen Mindestbetrag oder kann man schon mit einem Cent unterstützen? Der bringt natürlich nicht so viel, aber
Ja, also jeder Euro zählt. Auf jeden Fall. Jeder Euro kommt an. Ein Cent macht tatsächlich nicht so viel Sinn, weil wenn du den online spendest, dann ist davon schon wieder, ich weiß nicht, wie viel Prozent geht dann schon wieder für die Abwicklung drauf. Aber natürlich jeder einzelne Euro.
Wie kann mir, ja. Dann lass uns doch vielleicht mal so auf die Wirkung in der Praxis, nenne ich es mal. Also auf die, was passiert oder was passiert mit dem, was World Bicycle Relief vor Ort in diesen Ländern macht. Wir haben schon gesagt, also quasi Mobilität schaffen durch Fahrräder. Mhm. Ich stelle mal so am Anfang die ganz vielleicht doofe Frage, warum ausgerechnet Fahrräder? Warum? Also klar, Leute mit Autos zu unterstützen, ist wahrscheinlich schwierig, weil Autos sind A, sehr teuer, müssen B, sehr stark gewartet werden und C, brauchst du natürlich ein Verkehrsnetz, was fürs Auto ausgelegt ist. Mit dem Fahrrad kommt man natürlich einfacher irgendwo anders lang. Aber es gäbe ja auch andere Möglichkeiten, wahrscheinlich Mobilität zu supporten. Warum ist das Fahrrad so mächtig in solchen Regionen, in solchen Ländern?
Ja, das Fahrrad ist natürlich erstens ein nachhaltiges Transportmittel. Es ist ein einfaches Transportmittel. Das Rad, was wir entwickelt haben, ist an sich auch ganz einfach hergestellt. Und der Schritt, man kann sich das vorstellen als Mobilitätspyramide, der Schritt zwischen ganz unten, sage ich mal, die einzige Form des Transports laufen und Ware auf dem Kopf tragen oder alles, was ich bei mir habe, auf dem Rücken oder Kopf tragen, dann zum Unterschied auf dem Fahrrad zu steigen. Und wenn ich mir dann vorstelle, die nächsten Schritte in der Pyramide sind eventuell Motorrad, Auto, Flugzeug.
Privatjet.
Ne? Ja, genau, so dann weiter. Aber dieser erste Schritt von ganz unten, nur die eigenen Füße auf ein Fahrrad zu kommen, was relativ einfach zu finanzieren, zu produzieren und vor allen Dingen zu implementieren dann auch ist und nachhaltig zu warten, ohne eine Abhängigkeit von Brennstoff und so weiter, da können wir den größten Unterschied machen. Da ist der Impact am größten. Und danach haben wir geguckt. Und in dem Zuge erzähle ich eigentlich ganz gerne die Entstehungsgeschichte von World Bicycle Relief vor 20 Jahren, ein bisschen mehr als 20 Jahren mittlerweile. Die verdeutlicht das eigentlich ganz gut, warum das Fahrrad. Es geht alles zurück auf den Tsunami in Südostasien im Jahr 2005. Du erinnerst dich daran, Weihnachten 2005 kam auf einmal die Nachricht von der großen Welle in Südostasien.
Das muss ich klugscheißen. Ich glaube, es war 2004, aber ja.
Ende 2004 und Anfang 2005 genau ging es dann los, dass, du hast vollkommen recht, unser Gründerehepaar, das ist FK Day, und seine Frau Lea Misbach-Day, FK ist auch Gründer von SRAM.
SRAM, ja.
Ja, genau, deswegen gibt es da eine Verbindung. Die haben sich damals gedacht, wir wollen hier helfen, Katastrophenhilfe eigentlich, und sind nach Sri Lanka gereist gemeinsam. Lea ist Dokumentarfotografin und wollte das begleiten. Und FK hat wirklich gesagt, ja, wir wollen vor Ort selber schauen, wo wir unsere Spende, hat er echt Geld eingesammelt aus der Fahrradindustrie, da waren viele große Brands auch noch dabei, wo wir unsere Spende hier unterbringen. Die haben jetzt gar nicht an Fahrräder gedacht, sondern sind dorthin und haben mit Hilfsorganisationen gesprochen, um zu schauen, wo wollen wir das Geld einsetzen. Da ging es dann um Care-Pakete, um medizinische Unterstützung, Wasserversorgung, was auch immer. Sie sind dann selber dort rumgereist, haben mit vielen Menschen und auch Organisationen gesprochen. Und FK wurde eigentlich ziemlich schnell klar, was die Menschen hier brauchen, ist Mobilität. Die wollen wieder zurück an die verwüsteten Küstenstreifen, die wollen wieder selbst aufbauen, ihre verwüsteten Dörfer. Kinder wollen wieder in die Schule gehen. Die wollten im Tun sein. Und das Problem war, dass die Wege kaum zu überbrücken waren. Zu Fuß war es zu lang, mit dem Auto kam man oft nicht durch, aufgrund der Verwüstung. Sie wollten Materialien transportieren und selbst was tun und auch nicht abhängig von den Hilfsorganisationen sein. Und da hat er dann die Entscheidung getroffen, wisst ihr was, wir machen hier keine Care-Pakete, sondern wir investieren in Fahrräder. eigentlich das, was wir hier alle auch am besten kommen, wo wir herkommen.
Kerngeschäft, ja.
Ja, und dann hat er die einfach angeschafft und in Indien damals angekauft und dann über Strukturen von einer anderen Hilfsorganisation an die Menschen übergeben und in Programme implementiert. Und das war eigentlich, das war so eine One-Off-Geschichte. Die sind zurück zu Business as usual. Aber schon wenige Monate später kam World Vision, war das damals, die Hilfsorganisation, auf ihn zu und meinte, ey, es ist Wahnsinn, was die Räder hier ermöglichen für die Menschen. Eine Unabhängigkeit, der Radius, der Bewegungsradius und Transport. So einen Impact haben wir eigentlich selten gesehen. Und wir möchten euch ermuntern, mehr damit zu machen. Könnt ihr euch vorstellen, das Ganze vor allen Dingen nach Subsahara-Afrika zu bringen? Dort kämpfen wir jeden Tag als internationale Organisationen mit den Menschen gemeinsam dafür, Wege zu überbrücken. Und eigentlich ist das Fahrrad doch die simpelste und naheliegendste Lösung. Und konnten ihn dann tatsächlich überzeugen, dass er im Jahr 2005, eben nach dem Tsunami, dort das erste Programm in Sambia gestartet hat. Das war dann das erste Programm dann von World Bicycle Relief. Ziemlich schnell ging es dann in die Richtung, dass er vor allen Dingen mit seinem Know-how aus der Fahrradindustrie gemerkt hat, alle Räder, die wir hier ankaufen können und den Menschen zur Verfügung stellen können, die bringen eigentlich nicht so viel, weil sie schnell kaputt gehen und nicht für die Bedingungen ausgelegt sind, für die die Menschen sie brauchen, keine großen Gewichte transportieren können und so weiter. Dann hat er sehr schnell die Entscheidung gefällt, lass uns selber ein Fahrrad entwickeln für diese Begebenheiten vor Ort und für die Bedürfnisse der Menschen. Das hat vorher noch nie jemand gemacht eigentlich. Alles, was dort im Markt war, sind eher so indische oder chinesische relativ günstige Räder. Und dann wurde das Buffalo Bike geboren sozusagen. Und bis heute stetig weiterentwickelt.
Dann lass doch vielleicht dieses Buffalo Bike mal so ein bisschen umreißen oder das mal darauf mal ein bisschen eingehen. Ich hatte gerade so diesen Gedanken bei den Rädern aus Indien oder China, die sind ja wahrscheinlich auch für ein Umfeld konzipiert. Ich stelle mir da jetzt so das typische deutsche Cityrad vor, was man so kennt. Das ist ja schon für relativ gute Wege, also Asphalt, festen Schotter, halbwegs gutes Wetter konzipiert. Ich stelle mir jetzt so ich war jetzt noch nie südlich der Sahara in Afrika. Ich war bislang nur in Marokko. Das ist nochmal eine andere Welt. Aber ich stelle mir da so sehr feuchte Bedingungen vor, gerade im ländlichen Raum, keine asphaltierten Straßen. Also das heißt Schlamm, Bodenunebenheiten, teilweise auch Offroad, wo man wirklich unterwegs ist.
Meistens
sogar, also wirklich eine ganz, ganz andere Anforderung an das Fahrrad, viel, viel robuster und wahrscheinlich auch verschleißintensiver.
Genau. Also wir sprechen hier eigentlich über alle klimatischen Bedingungen, außer vielleicht Minusgrade jetzt in Subsahara-Afrika. Aber wir sprechen über vor allen Dingen sandige Wege, schlecht ausgebaute Wege. Also es sind ganz oft einfach nur auch Trampelpfade, Schlaglöcher, steinige Wege, Sandstürme. Dann aber in der Regenzeit auch Schlamm. Und diese lehmartigen roten Erden, die man vielleicht von Bildern kommt, die sind ganz fest.
Wer das schon mal in der Gabel hatte, Hand hoch.
Ja, genau. Also die Bedingungen gehen von bis, sehr trocken bis sehr nass in den Regenzeiten. Und genau darauf ein Fahrrad zu konzipieren, das braucht natürlich einen anderen Ansatz als alles, was wir uns hier in Europa vorstellen können. Und vor allen Dingen natürlich auch in Richtung Stabilität, also Warentransport. Wir kennen, glaube ich, alle diese Bilder aus ländlichen Regionen in Afrika, wo einfach kiloweise auf dem Kopf getragen wird, ob das Wasser ist jetzt vom Brunnen nach Hause oder Feuerholz oder Ware zum Markt.
Ja, Lebensmittel,
ja. Und das Buffalo Bike ist dafür ausgelegt, 100 Kilogramm Ware auf dem Gepäckträger zu transportieren, plus das Fahrradgewicht dann. Mhm. Es ist komplett aus Stahl gefertigt, Stahlrahmen. Auch aus dem Grund, dass man das ja sozusagen dann noch individuell erweitern kann. Das machen viele für die eigenen individuellen Anwendungen. Kann man noch Halterungen dran schweißen oder was auch immer. Es hat dicke Mountainbike-Reifen drauf, also ein gutes Profil. Dann ist es in sich, in der Geometrie halt mit dem Oberrohr. Das haben wir relativ schnell rausgefunden, dass die Damenversion, wenn du kein Oberrohr hast, einfach nicht so stabil sind im Warentransport. Mhm. Dann haben wir uns darauf geeinigt, oder einfach schnell herausgefunden, dass wir mit einem Modell arbeiten, was ein gebogenes Oberrohr hat, sodass der Einstieg auch für kleinere Personen, Kinder oder auch Frauen mit Wickelröcken noch einfacher ist. Mhm. Stabile Kette. Ich meine, Kette bleibt immer ein Verschleißteil. Das muss man dann auch natürlich irgendwann auswechseln. Kommen wir auch direkt.
Felgenbremsen oder?
Ja. Mhm. Ja. Können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Wir werden dieses Jahr eine neue Version des Buffalo Bikes nochmal herausbringen, in dem viel Feedback aus den letzten Jahren eingearbeitet ist. Und da wird auch eine neue Bremse dran sein.
Ich stelle mir gerade so vor, das Buffalo Bike Disc Di2 SLX oder so.
Ja, also so. Ja, in die Richtung.
Okay.
Ja. 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 Im letzten Jahr haben wir hat unser Produktentwicklungsteam nach jahrelangem Recherchieren und Arbeiten und Ausprobieren eine eigene Schaltung entwickelt, die sehr einzigartig ist. Das ist ein Zwei-Gang-Antrieb, Zwei-Ketten-Antrieb. Das sind quasi zwei Freiläufe mit zwei Kettenblättern nebeneinander gelegt, zwei Ketten, wo man dann umschalten kann per Rückwärtspedalieren. Ob jetzt das große Kettenblatt oder das kleine Kettenblatt im Single Speed sozusagen läuft. Mhm. Ist wirklich komplett neu und auch aus der Not herausgeboren sozusagen, dass keine Schaltwerke, die es aktuell am Markt gab, den Bedingungen standhalten würden. Plus natürlich auch den Kosten. Also wir brauchen ja auch immer noch eine Kosteneffizienz in der Produktion dieses Bikes. Deshalb ja, wir bewegen uns immer in diesem Zwischenfeld Sorry.
Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich dachte, du warst fertig.
Ja, war ich auch.
Okay. Ich wollte fragen, was kostet denn so ein Fahrrad in der Herstellung, wenn man mal so ganz platt fragt? Ja.
Wir können für 147 Euro ein Fahrrad herstellen. Dann haben wir die Produktionskosten abgedeckt. Das ist auch die Zahl, die wir auch in unserem Fundraising kommunizieren. Also für eine 147 Euro Spende kann man quasi ein Fahrrad finanzieren. Mhm. Das ist das Material, die Produktion, die Logistik von dem Rad. Davon betroffen ist aber nicht dann zum Beispiel mein Gehalt oder unsere, also die Organisationskosten, die auch mit den Programmen zusammenhängen. Aber die Produktion von einem Rad liegt bei 147 Euro. Das ist ein Richtwert, kannst dir vorstellen. Also die Preise, die schwanken auch in, je nachdem, in welches Land wir das dann bringen. Mhm. Also wir produzieren selber in Südostasien. Wir haben ein Team in Taiwan sitzen. Also wie wir alle wissen, fast die gesamte Fahrradindustrie sitzt dort unten und wir sind da auch ja mit angedockt auf verschiedene Art und Weise. Zum Beispiel stellt Giant den Rahmen von einem Buffalo Bike her. Da laufen wir quasi mit. Das bringt sehr viele Vorteile, was Skalierbarkeit und Anpassung an den Markt natürlich angeht. Und dann von dort aus werden die in die verschiedenen Programmländer gebracht, die Einzelteile. Und wir haben dann Montagestätten in Kenia, Tansania, Uganda, Zimbabwe, Malawi, Sambia, wo dann eigene Teams, also wirklich unsere eigenen Leute, die Räder zusammenbauen. Aber je nach Land sind die Zölle, die Einfuhrkosten, die Logistik und so weiter natürlich unterschiedlich. Also wenn ich jetzt 147 Euro sage, das sind unsere Produktionskosten, aber da ist immer noch natürlich.
Kommt noch was drauf, bis das wirklich dann bei den Menschen ankommt. Ja. Du hast mir vorab verraten, ihr habt in diesem Jahr einen besonderen Meilenstein erreicht, 2026, nämlich 1 Million Buffalo Bikes, die verteilt wurden. Also in diesen knapp 20 Jahren, hast du gesagt.
Ja, da sind wir mächtig stolz. Das war wirklich ein Riesenmeilenstein, auf den wir jetzt die letzten Jahre hingearbeitet haben. Ja, das sind 1 Million Räder, ist natürlich eine große Zahl. Es sind aber vor allen Dingen 1 Million Menschen, die dahinter stehen, die ihr Leben mit diesem Rad aus eigener Kraft verändern konnten. Mhm. Und man kann sogar noch weiter gehen als das. Es ist in den meisten Fällen nicht nur ein Mensch, der dieses Rad benutzt, sondern wenn wir uns vorstellen, dieses Rad geht in eine Familie, die Durchschnittsgröße von Familien liegen bei mindestens 5 Menschen im ländlichen Afrika. Und meistens profitiert die gesamte Familie davon. Wenn es jetzt zum Beispiel über ein Bildungsprogramm in der Schule bekommt ein Mädchen ein Fahrrad und bringt das mit in die Familie, dann profitieren natürlich auch Geschwister und Eltern davon. Also wir können ganz grob sagen, es sind 1 Million Räder und 1 Million Menschen, veränderte Leben, aber vielleicht sogar 4 bis 5 Millionen,
4 bis 5 Millionen
Menschen, deren Leben bewegt wurden.
Wie muss ich mir das denn vor Ort vorstellen? Also, da ist ja auch so das Thema Bildung spielt ja eine große Rolle. Und es ist ja wahrscheinlich auch nicht wie bei uns in Europa, wo man als Kind eigentlich im Alter von 3, 4, 5 Jahren Fahrrad fahren lernt. Und Thema Frauen und Mädchen wollen wir auch noch drauf eingehen. Die haben ja, das sind ja teilweise auch islamisch geprägte Länder oder generell sehr konservative Länder, was so die Gleichberechtigung angeht. Würde ich auch gerne später noch mit dir sprechen, was das ausmacht. Aber muss man dann doof gesagt, da kriegt jetzt so eine Familie so ein Fahrrad, die haben aber noch nie auf einem Fahrrad gesessen und müssen auch dann erstmal Fahrrad fahren lernen, oder? Also könnte ich mir gut vorstellen.
Gibt es, passiert, sicher. Ja, also ist natürlich ein großer Anreiz zum Fahrradlernen, Fahrradfahren lernen. Es gibt die verschiedensten Begebenheiten, kulturelle Einflüsse, religiöse Einflüsse, wie du auch selber gesagt hast. Wie stellen wir uns das vor? Ja, also in ländlichen Sambia, sage ich jetzt mal. Ich selbst habe viel Zeit auch in Sambia verbracht. Das ist mir sehr vertraut. Da sind halt die Dorfgemeinschaften im ländlichen Bereich, die sind ganz oft über Kilometer weit ausgebreitet. Da hat man im Zentrum meistens einen Markt, irgendein Gebäude wie eine Kirche, oder das als Kirche genutzt wird, eine Gesundheitsstation. Also wir sprechen hier nicht von ausgebildeten Ärzten und Equipment und so weiter, sondern das ist ein kleines Haus, wo meistens freiwillige, teils ausgebildete Krankenschwestern oder Krankenpersonal arbeitet, die oft freiwillig arbeiten und in die weit entfernten Haushalte zu Fuß gehen, um ihre Communities zu versorgen. Es ist meistens so der Kern und dann geht das bis zu 20, 30 Kilometer drumherum, gehören die Menschen zu der Community. Die haben dann die haben Land, was sie bewirtschaften, leben oft in Lehmhütten, manchmal in kleinen Steinhäusern. Und dann, je nach Region, sind die Schulen irgendwo, die Grundschulen sprechen wir von, ne? Weiterführende Schulen sind meistens noch weiter weg, irgendwo in dieser Community auch mit aufgebaut. Das heißt, einige Kinder haben Schulwege von bis zu 12 Kilometer. Die sie jeden Morgen zu Fuß gehen müssten. Manchmal gibt es Straßen, manchmal gibt es Elefantenpfade, Trampelpfade, auf denen sie morgens gehen.
Also reden wir mal 12 Kilometer, selbst wenn man schnell ist, 2 Stunden bis 2,5 Stunden, vielleicht auch 3, eine Strecke zu Fuß. Ja.
Und dann stellen wir uns vor, das sind Kinder, also ab 6 geht man in die Schule. Kann ein Kind morgens, auch wenn es ältere Geschwister oder andere ältere Kinder noch dabei hat, morgens um 4 oder 5 Uhr müssen die losgehen dann, um pünktlich in der Schule zu sein. Können die das? Kann man das denen zutrauen? Ist das auch sicher genug, zum Beispiel mit wilden Tieren? Oder bei Mädchen ist es leider oft das Thema, dass sie halt, wenn sie zu Fuß gehen, auch sehr anfällig sind für Übergriffe von älteren Jungs oder Männern. während sie auf dem Fahrrad sind oder einfach schneller unterwegs sind, an solchen Situationen vorbeifahren können.
Ja.
Nein, das führt dazu, dass ganz viele Kinder und vor allen Dingen Mädchen einfach sehr viel später erst in die Schule gehen, als die Grundschule eigentlich anfangen würde. Mhm. Das sehen wir. Und dass sie die Zeit oder die Kraft und Energie auch einfach nicht haben, um schon früh zur Schule zu gehen. Und dann gibt es noch die ganzen Aufgaben, die sie zu Hause erledigen müssen, Wasser holen, wenn der Brunnen nochmal 2 Kilometer weit weg ist zum Beispiel und Tiere versorgt werden müssen und Feldarbeit. Also es ist immer so dieser Zwiespalt, wo investiert in diesem Fall ein Schulkind, aber natürlich auch eine Bäuerin oder ein Kleinstunternehmer die Zeit, die sie am Tag zur Verfügung haben, in der Zeit von Tageslicht natürlich auch. Ne? Tageslicht ist ja auch ein großer Faktor. Mhm. Wo investiert man die? Und dann sind damit Entscheidungen verbunden, gehst du in die Schule oder nicht? Kannst du einen Job erreichen oder nicht? Gehst du zur Gesundheitsstation oder nicht? Ja, und wenn wir da das Transportmittel Fahrrad reinbringen, können wir halt Zeit sparen, Energie sparen, Ware transportieren und somit ja, den Zugang zu Bildung oder den Zugang zu Gesundheitsversorgung für Menschen und ganze Familien eröffnen.
Ich habe ja gerade schon so im Kopf nachgerechnet, diese 12 Kilometer mindestens mal 2 Stunden zu Fuß. Ich würde sagen, mit dem Fahrrad halbiert sich das mindestens mal. Also ja. 12 km/h würde ich jetzt mal mit einem Kind auf einem halbwegs ordentlichen Weg zutrauen. Ja.
Viele Kinder nehmen dann halt noch andere Nachbarkinder oder Geschwisterkinder hinten mit, ne? Und je nachdem, wie alt sie sind, ist dann Schulwegzeit davon abhängig, wie schnell sie fahren können. Wir haben natürlich einige Studien in den letzten Jahren auch zur Wirkung der Räder gemacht. Das ist natürlich ein großer Teil unserer Arbeit, dass wir selber evaluieren, was die Räder bewirken. Und in einer Bildungsstudie, wo wir genau die Wirkung auf Mädchen untersucht haben, kam raus, dass sie im Durchschnitt 1/3 ihrer Schulwegzeit sparen. 1/3 ihrer Schulwegzeit. Es gab über die 2 Jahre der Studie 19% weniger Schulabbrüche. Das passiert halt auch oft, dass sie dann nicht mehr regelmäßig hingehen oder auch die Schule abbrechen, weil es zu schwierig ist. Das hat sich um 19% verringert. Und sie fühlten sich vor allen Dingen auch sicherer auf dem Weg zur Schule, weil sie nicht so angreifbar waren.
Wie macht ihr das vor Ort? Ich meine, Fahrrad ist ja, haben wir schon gesagt, so robust das Buffalo Bike vielleicht auch ist, trotzdem ist ja ein Fahrrad einfach ein Verschleißteil. Wie stellt ihr sicher, dass da vor Ort die Familien, wenn mal ein Reifen platt ist, wenn mal eine Kette oder eine Bremse verschlissen ist, wenn vielleicht auch mal eine Speiche rausbricht? Das sind ja schon teilweise jetzt keine, für einen geübten Fahrradmechaniker keine schweren Arbeiten, aber für jemanden, der ja sonst irgendwie nicht in dieser Fahrradbubble drin ist, vielleicht ja schon dann ein Grund ist, okay, ich kann das Fahrrad nicht mehr benutzen. Wie macht ihr das vor Ort, dass ihr da für, wie sagt man, Reparatur und Wartung?
Ganz wichtiger Punkt und danke für die Frage. Es ist super wichtig, um die Wirkung und die Programmarbeit nachhaltig zu gestalten, nicht nur Fahrräder zu übergeben, dem Programme zu geben, sondern auch für die Strukturen drumherum zu sorgen. Und das hat verschiedene Komponenten, die Programmarbeit. Einmal ganz wichtig, wir wollen ein Ökosystem für Fahrradmobilität aufbauen. Das heißt, wir wollen dafür sorgen, dass Mechanikerinnen vor Ort in den Communities selbst ausgebildet werden, Zugang zu Ersatzteilen haben. Und dann auch vor Ort arbeiten. Das heißt, in den Communities, die für Programme ausgewählt werden, kann die Gemeinde selbst, die Menschen selbst, dann Menschen vorschlagen, die eine Ausbildung von uns bekommen. Das wird auch durch Spenden finanziert, dass immer vor Ort Mechanikerinnen dann auch arbeiten. Die bekommen eben die Ausbildung, können sich damit sozusagen selbstständig machen, ihr eigenes kleines Business aufbauen. Es hat dann nichts mehr mit uns zu tun, sondern sie arbeiten selbstständig, können Ersatzteile von uns beziehen. Und dadurch, dass vielleicht 300 Räder an eine Schule gespendet wurden und die dann in der Gemeinde gefahren werden, haben sie natürlich sofort ihren Markt. Also da ist ja auf jeden Fall dann auch Arbeit da. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir bauen in den Ländern Shop-Strukturen auf. Das ist ein großer Fokus in unserer Social Business Arbeit, also in dem durch die Verkäufe, über die wir die Programme auch mitfinanzieren, dass wir Shops aufbauen, die Räder verkaufen, auch Komponenten verkaufen und die Profite der Verkäufe wieder zurück in den philanthropischen Anteil unserer Arbeit gehen und die Programme unterstützen. Das ist eine Sache. Es ist aber auch viel Vorbereitung mit den Communities selbst. Das sind sogenannte Sensibilisierungsmaßnahmen. Vor Ort sprechen unsere Programmmitarbeiter viel mit den Menschen vor Ort, um eben herauszufinden, können die Menschen Fahrrad fahren? Gibt es andere Räder? Wie wird das wahrgenommen? Wie sind die Begebenheiten? Wo ist der größte Need? Wer sind die Menschen, die die Räder erhalten? So weiter. Das sind natürlich sehr, sehr viele Fragen damit verbunden. Auch das Thema, was du eben angesprochen hast, zum Beispiel Mädchen, muslimische Mädchen. Da ist es oft so, dass es nicht normal ist, dass sie Fahrrad fahren oder Fahrradfahren schon gelernt haben. Wie gehen wir dann damit um, dass sie auch den Zugang dazu bekommen und Fahrradfahren lernen können? Das ist also eine ganz wichtige Einbindung der Menschen vor Ort und ein sich darauf einlassen, was ist eigentlich die Kultur vor Ort, weil wir kommen nicht dorthin und sagen, hier sind Fahrräder und ihr müsst jetzt mobil werden und so funktioniert das, sondern es ist ein Angebot, hier ist ein Tool eigentlich, es ist ein Werkzeug für euch und ihr könnt damit machen und es so einsetzen, wie das für euch am besten ist. Es war ganz wichtig in unserer Arbeit eine Kommunikation auf Augenhöhe und die Verantwortung liegt im Endeffekt bei den Menschen selbst. Wir kommen nicht und sagen, so und so geht das, sondern das ist ein stabiles Fahrrad, was wir für diese Gegebenheiten entwickelt haben. Wie könnt ihr es am besten einsetzen?
Da kommt die Werbekarawane.
Für euch als Podcasthörer haben wir ein besonderes Angebot am Start. Und zwar könnt ihr zwei Ausgaben unseres Roadbike-Magazins kostenlos lesen. Dazu geht ihr am besten auf roadbike.de/podcast-abo. Dort könnt ihr euch zwei Ausgaben Roadbike gratis sichern, voll mit Tests, Trainingstipps, Reisen und vieles mehr. Alles, was ihr rund ums Rennrad wissen müsst. Also am besten auf roadbike.de/podcast-abo gehen und euch zwei Ausgaben von unserem Roadbike-Magazin gratis sichern. Viel Spaß beim Lesen, viel Spaß mit der weiteren Folge. Das war die Werbekarawane. Das heißt, ich habe es jetzt so verstanden, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Fahrrad kaputt ist, dass dann schon die Familie, die das Fahrrad besitzt, die Reparatur selber bezahlen muss. Das funktioniert dann nicht über Spenden, dass der Shop dann spendenbasiert einfach die Teile austauschen kann.
Okay. Das ist dann wirklich, also sind wir nicht mehr involviert. Das sind dann, ich sage jetzt mal einfach ganz normale Marktprozesse, die ihren eigenen Lauf nehmen. Da haben wir jetzt keine Kontrolle oder Involviertheit dann mehr. Es ist uns wichtig, von unserer Seite eben die Verfügbarkeit sicherzustellen, dass wir die Komponenten liefern können, dass der Bezug da ist. Das ist wichtig. Und es ist auch in dem gesamten Prozess von der Übergabe des Fahrrads, also der Spende des Fahrrads, haben wir gelernt über die Jahre, ist es wichtig, dass es auch eine gewisse Art von Gegenwert gibt von den Empfängerinnen. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Es ist oft so, zum Beispiel, wenn wir in Schulen Bildungsprogramme unterstützt haben, dass dann die Schule von jeder Familie, von jedem Kind, was ein Fahrrad bekommt, die mussten $5 zahlen zum Beispiel. Und dann hat die Schule einen Topf und damit können Ersatzteile gekauft werden. Dann gibt es das in der Schule und die Mechanikerin ist auch den Bezug zur Schule und dann wird das so als Gemeinschaft zum Beispiel geregelt. Es gibt sogenannte Study-to-Own-Contracts, haben wir das genannt. Also, dass es ein Commitment gibt jetzt von den Schülerinnen zum Beispiel, die Schule zu Ende zu führen. Und dann geht das Fahrrad in ihren Besitz über. Oder es gibt andere Modelle, dass die Schule den Besitz hat von dem Fahrrad und die als Leihgaben ausgibt an die Kinder. Da haben wir echt viel experimentiert, immer wieder Dinge auch verändert, immer wieder evaluiert und geguckt, was passt. Bei Gesundheitspflegepersonal, diese freiwilligen Helfer, die ich eben schon mal angesprochen habe, kriegen über Gesundheitsprogramme Räder von uns, um die Haushalte halt besser zu erreichen, mehr Haushalte zu erreichen, mehr Zeit zu haben. Die verpflichten sich zum Beispiel mindestens 2 Jahre ehrenamtlich zu helfen und dann bekommen sie das Fahrrad. Mhm. Also da haben wir viel gelernt über die Jahre und das auch immer wieder angepasst. Aber es gibt so einen Gegenwert zu der Spende. Es ist nicht nur ein Geschenk. Und wenn man das mit implementiert, dann wächst auch der Wert dieses Gegenstands natürlich. Wenn du was einfach nur geschenkt bekommst und nichts dafür machen musstest, dann hat es weniger Wert, als wenn du investiert bist. Ne?
Mhm. Ja, das stimmt natürlich, ja. Wie viel gerade so, mir kam gerade so der Gedanke, wenn sowohl Kinder als auch Erwachsene das Buffalo Bike nutzen, ist es eine Universalgröße und man kann einfach den Sattel hoch und runter machen oder gibt es da auch wirklich verschiedene Größen für Kinder oder für Erwachsene?
Mhm. Wir hatten jetzt jahrelang wirklich ein Modell, 26 Zoll und eine sehr stabile, lange Sattelstange, sodass auch größere Menschen mit Ware hinten drauf damit fahren konnten. Es ist allerdings dann immer ein Kompromiss. Es ist für kleine Kinder ein Kompromiss, weil es doch eher groß ist. Es ist dann für die großen Menschen ein Kompromiss. Und in der Produktentwicklung arbeiten wir sehr, sehr eng mit den Nutzerinnen in den Programmländern vor Ort zusammen. Wir haben dort sogenannte Testrider-Gruppen, die ausgewählt sind, die dann verschiedene Hintergründe haben oder in verschiedenen klimatischen Bedingungen unterwegs sind, aber die vor allen Dingen das Rad sehr, sehr stark gebrauchen und an ihr Limit bringen. Und von denen beziehen wir dann das Feedback regelmäßig. Da werden die Räder dann regelmäßig untersucht, gewartet, geschaut, was passiert hier, wenn das ein Milchbauer ist, der jeden Tag hunderte Kilo oder Liter Milch zu Sammelstellen bringt. Und das Feedback über die letzten Jahre war doch ziemlich stark auch auf die Rahmengröße bezogen. Und dass die neuen Modelle, die wir jetzt launchen werden, dieses Jahr, geben darauf eine Antwort. Also es wird verschiedene Größen geben.
Mhm. Ich würde gerne so dieses Thema Frauen und Mädchen nochmal aufgreifen. Wir haben ja schon gesagt, gerade so in sehr religiösen und auch konservativen Rollenmustern, die es ja da teilweise auch gibt, gerade was die Frauen angeht. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich schon dann auch, oder könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht auch nicht alle vor Ort es gut finden, wenn auf einmal eine Initiative wie World Bicycle Relief kommt und sagt, so hier, jetzt ermöglichen wir den Mädels und Frauen ein besseres Leben. Also da gibt es ja, könnte ich mir vorstellen, auch Widerstände dagegen. Erlebt ihr sowas auch, dass es da seitens der Politik oder der Kirchen oder anderen Institutionen da, ich sag jetzt mal, massive Gegenwehr gegen euer Vorgehen?
Ich glaube, massive Gegenwehr haben wir so noch nicht erlebt, aber wir haben schon viel erlebt in 20 Jahren, ja.
Okay.
Das ist tatsächlich ein Wirkungsziel, was wir uns selbst setzen, dass in unserer eigenen Programmarbeit 70% der Räder an Frauen und Mädchen übergeben werden. Das können wir nicht immer und überall erreichen, aber das ist unser Ziel und ein großer Fokus in unserer Arbeit, die Gendergerechtigkeit. Da kommt es dann wieder auf den Punkt zurück, Sensibilisierung, also im Gespräch sein mit den Communities, bevor Räder ausgeliefert werden, den Menschen selbst sehen lassen, was ist der Mehrwert von einem Fahrrad, was kann es hier verändern bei uns in der Familie, das selbst entscheiden zu lassen. Wir haben, also Frauen und Mädchen ist ein Thema, es gibt aber auch andere religiöse Hintergründe. Zum Beispiel in einer Community mal, wo ich selber war, in Sambia, da hat dann ein Pastor im Endeffekt gesagt, dass das Buffalo-Zeichen auf dem Rad, dass das der Teufel ist. Mhm. Und ging der Aberglaube los und haben sich einige Leute geweigert, auf dieses Rad zu steigen. Mhm. Und irgendein Kind ist dann mal vom Rad runtergefallen, was halt passiert, ne?
Und das muss dann der Teufel gewesen sein.
Ja. Also da gibt es, ich glaube, gibt es hunderte von Geschichten solcher Dinge. Im Endeffekt geht es aber, glaube ich, immer wieder darauf zurück, dass die Menschen selber sehen, welche Wirkung, welcher Wert ein Rad bringt und sich selber entscheiden, damit zu fahren oder nicht. Mhm. Wir sind nicht diejenigen, die sagen, euer Glaube ist falsch, die Räder sind gut, sondern das ist ein Angebot, ein Mobilitätsangebot, ein Werkzeug, mit dem sie etwas verändern können in ihrem Leben. Und die Entscheidung liegt natürlich bei den Menschen selbst.
Ihr habt ja auch im Rahmen des dieses Ziels, 60-70% Frauen und Mädchen mit Rädern zu versorgen, gibt es ja auch von euch die Kampagne Pedal to Empower.
Richtig.
Magst du da grob mal sagen, was diese Kampagne umfasst?
Ja, das ist unsere Sommerkampagne eigentlich immer um den Weltfahrradtag herum. Mhm. Haben wir jetzt gerade gestartet, läuft im Mai und Juni und hat die Idee, unsere Communities und alle Menschen, die Lust dazu haben, sich zu beteiligen, weltweit aufs Fahrrad zu bringen. Ganz grob, fahrt Fahrrad und kreiert ein Bewusstsein dafür, was Fahrradmobilität vor allen Dingen für Frauen und Mädchen in ländlichen Entwicklungsregionen bedeuten kann. Mhm. Jetzt sind wir im 7. Jahr der Kampagne. Wir machen das 7. Jahr. Und man kann teilnehmen, indem man zum Beispiel seine Kilometer loggt im Mai und Juni und sich auf unserer Webseite registriert und dann die Kilometer dort hochlädt. Und jeder gefahrene Kilometer unlockt oder löst aus $1 Spende für unsere Frauen- und Mädchenprogramme. Weltweit. Wir haben da einen sogenannten Spendentopf, so ein Matching-Pool mit Unternehmen zusammen, also ganz verschiedene Unternehmen, die sich da committed haben für die Kampagne und gesagt haben, so, wir legen $10,000 oder wir legen $20,000 dort rein. Und den können weltweit Fahrerinnen dann anlocken und sozusagen als Spenden auslösen. Das ist die ist unsere Kampagne Pedal to Empower, die wir jedes Jahr um den 3. Juni herum machen. Darüber hinaus ist natürlich auch jeder eingeladen, der mitmacht, eine eigene Spendenseite aufzusetzen und das als Fundraising auch selber aufzubauen und zu sagen, guck, das macht World Bicycle Relief hier vor allen Dingen für Mädchen und Frauen, Fahrradmobilität in Subsahara-Afrika. Ich möchte dafür auch radeln. Das ist meine Spendenseite und die dann mit seinem Netzwerk teilen, wie wir zu Anfang schon drüber gesprochen haben.
Wir packen euch auch den Link zu World Bicycle Relief in die Shownotes. Also wer da sich beteiligen möchte, finde, es klingt total super. Ich werde mir das auch gleich im Anschluss an unsere Aufzeichnung mal zu Gemüte führen. Wie funktioniert das? Gebe ich dann einfach irgendwie an, ja, ich bin heute 100 Kilometer Fahrrad gefahren, oder kann ich das mit meinem Strava-Account irgendwie koppeln, dass das automatisch synchronisiert wird? Wie läuft das ab?
Ja, auf der Website, also auf der Kampagnenseite, können wir gerne verlinken, gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal, ich registriere mich, um meine Kilometer zu sammeln, oder ich registriere mich auch, oder beides, ne? Auch eine eigene Fundraising-Seite aufzusetzen. Ich glaube, es ist keine automatische Übermittlung meiner Strava-Kilometer. Das kann man auf der eigenen Fundraising-Seite aber machen, sondern in diesem Fall, ich trage meine Kilometer ein, wie viel ich tragen will. Also es basiert auf Vertrauen.
Vertrauensbasis, ja. Ja, weil ich meine, die meisten unserer Hörerinnen und Hörer sind ja sportliche Rennradfahrer und Fahrerinnen, Gravelbiker, Gravelbikerinnen. Genau, wir fahren alle sowieso viel. Warum kann man da nicht auch mal mit den Kilometern, die man da fährt, noch was Gutes tun?
Richtig.
Und gerade jetzt im Sommer werden die Touren ja auch tendenziell eher länger. Auch gerade unter der Woche fährt man abends länger. Da kommt, wenn wir da, weiß ich nicht, ich sage jetzt einfach mal 10% unserer Hörerinnen und Hörer da sich engagieren, kommen da, glaube ich, schon nennenswert Kilometer zusammen.
Das glaube ich auch, genau. Ich habe das bei mir in meiner Gravel-Gruppe zum Beispiel dann so gemacht. Lass uns doch rund um den Fahrradtag eine schöne Ausfahrt zusammen machen. Und dann erzähle ich am Ende beim Kaffee und Kuchen noch ein bisschen was zu Frauen und Mädchen auf Rädern in Subsahara-Afrika. Mhm. Und dann haben wir alle unsere Kilometer gelockt. Und dann bringt man das Thema so ein bisschen mit rein. Und jeder kann wirklich selber dazu beitragen, dass wir als globale Gemeinschaft hier richtig was zusammen bewegen. Mhm.
Ich glaube, das ist das Stichwort zur Gemeinschaft. Also es geht jetzt nicht darum, dass einer alleine irgendwas stemmt, sondern dass jeder irgendwo seine 5 Euro, 10 Euro, whatever dazu beiträgt.
Im letzten Jahr waren Menschen aus 53 Ländern registriert, sind insgesamt zusammen mehr als 2,7 Millionen Kilometer geradelt. Und haben mehr als 1 Million Spenden, also USD, US-Dollar zusammen gesammelt. Das ist unser Ziel, das dieses Jahr zu toppen.
Stichwort Ziele, da würde ich gerne zum Ende noch mit dir drauf blicken. Gibt es irgendwie so, ja, wie soll ich sagen, Dinge, die ihr jetzt noch nicht leisten könnt vor Ort, die ihr aber gern leisten würdet, also dass ihr das Angebot weiter ausbauen könntet, zum Beispiel, dass die Familien die Ersatzteile nicht selber zahlen müssen, sondern dass man das auch eben spendenbasiert machen kann? Oder wollt ihr noch andere Projekte aufsetzen, die eben das Fahrrad als Mobilitäts- und Lebensqualitätsmittel in diesen Ländern noch stärker in den Fokus rücken? Gibt es da so, wenn du jetzt irgendwie träumen dürftest oder dir was wünschen dürftest, was wäre da ganz oben auf deinem Wunschzettel?
Ja. 1 Million Fahrräder da draußen über die letzten 20 Jahre, das hört sich nach einer sehr großen Zahl an und wir sind da auch mächtig stolz drauf. Wenn man sich aber überlegt, dass der Bedarf weltweit bei ungefähr 1 Milliarde liegt, dann 0,1%. Wissen wir, wie viel wir noch zu tun haben und dass das eigentlich erst der Anfang ist. Wir sind in unserer Strategie, unserer strategischen Ausrichtung sehr intensiv damit befasst, wie wir es schaffen zu skalieren. Und das machen wir vor allen Dingen im Ausbau unseres Social Business, also auch über Fahrradverkäufe vor Ort, die natürlich auch einen Teil des Bedarfs dann decken. Aber es gibt so viele von diesen Menschen, die es auch nicht schaffen, sich für 150 oder im Verkaufspreis dann ungefähr $200 in Sambia ein Fahrrad zu kaufen. Die müssen wir einfach weiter über unsere philanthropische Arbeit unterstützen. Idealerweise schaffen wir es, Unternehmenspartner zu finden, um wirklich Millionenprogramme zu implementieren. Und das sind einerseits Unternehmenspartner hier in unseren Fundraising-Märkten, die wirklich so ein Shift schaffen, dass wir zum Beispiel in ein neues Land gehen können. Wirklich Programmarbeit in einem komplett neuen Land starten. Da braucht man eine richtig gute Anschubfinanzierung. Oder natürlich auch die Partner vor Ort, also andere Organisationen, die auch unsere Räder einsetzen in ihren eigenen Programmen. Weil die Wirkung ist unbestritten. Viele brauchen das im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich und kaufen dann auch vor Ort die Räder von uns in großen Stückzahlen. Und damit kommen wir natürlich große Schritte dann auch voran. Also Skalierung ist unser wichtigstes Thema und sicherlich auch mein Traum, einfach deutlich schneller und größer voranzukommen.
Dass quasi die 2-Millionen-Marke nicht in den nächsten 20 Jahren, sondern deutlich früher erreicht wird. Genau. Ja. Exponentielles Wachstum, würde man, glaube ich, in der Finanzwelt sagen. Ja, ich hoffe, dass wir dann auch vielleicht mit unserer heutigen Podcast-Folge dazu was beitragen konnten. Wie gesagt, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, das Format oder den Begriff World Bicycle Relief, das kannte ich irgendwie schon so über die Jahre, aber ich habe mich da ehrlich gesagt nie wirklich mit befasst. Und ich finde, ich habe jetzt unser Gespräch mal zum Anlass genommen, da auch sich selber nochmal damit auseinanderzusetzen, wie man sich da engagieren kann. Weil wenn jeder da irgendwo einen Beitrag leistet, der nicht wehtut, dann kommt halt eben was zusammen. Und Spenden ist ja eh immer ein allgegenwärtiges Thema. Mhm. Aber warum das nicht in einem Thema machen, nämlich dem Thema Fahrrad, was einem als Rennradfahrer, Rennradfahrerin sowieso sehr am Herzen liegt. Also da hat man ja einen ganz anderen Bezug zu. Klar, hungernde Menschen woanders auf der Welt, auch super wichtiges Thema, kann man auch nie genug dagegen tun.
Ja, aber schön gesagt, ja. Ja. Und wir sind dafür da, ne? Wir sind dafür da mit unserem Team in Deutschland, auch alle Ideen, individuelle Zusammenarbeit zu unterstützen. Also wer eine Idee hat, wer sich beteiligen möchte, aktiv werden möchte, kann sich gerne bei uns melden. Mhm. Wir haben unser Team in Deutschland, um genau das zu begleiten und dann gemeinsam zu ermöglichen.
Dann würde ich sagen, ja, Happy World Bicycle Day nochmal an euch alle und nehmt den Tag zum Anlass, vielleicht auch mal. Zumindest geht es mir so, darüber nachzudenken, man ist ja als Rennradfahrer doch eher, oder das Hobby Rennradfahren ist ja purer Luxus. Woanders bedeutet Fahrradfahren aber eben, ja, Lebensqualität und Einkommenssicherung, ja, überhaupt überleben zu können. Das ist zumindest die Botschaft, die ich mir jetzt nochmal in unserem Gespräch und auch schon in Vorbereitung auf das Gespräch deutlich verinnerlicht habe. Ich sage vielen Dank, Lena, dass du ja uns die Initiative mal näher vorgestellt hast. Und ja,
sehr gerne.
Hoffe, dass ihr eure Arbeit weiterhin so gut fortsetzen könnt wie bislang, dass ihr eure Ziele, die ihr euch setzt, erreichen könnt in den nächsten Jahren und hoffentlich auch Jahrzehnten.
Ja.
Und
ja, herzlichen Dank auch dir für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Happy World Bicycle Day an alle da draußen. Nehmt euer Fahrrad und macht was Schönes damit. Ich freue mich.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder, voraussichtlich mit einer neuen Folge Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Bis dahin.
Bis dahin. Danke, Edith.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.